Ich bin Hirnforscherin, beschäftige mich im Alltag mit der Erforschung des Gedächtnisses, wie das funktioniert auf physiologischer Ebene und wie das zustande kommt, dass wir in der Lage sind, tatsächlich ein Leben lang neue Informationen zu merken und in unserem Gehirn zu speichern. Und meinen Vortrag heute habe ich in drei Teile gegliedert. Ich werde zuerst einen Exkurs in den Gedächtnisformen machen, damit ich erstmal so quasi das ein bisschen in Szene setzen kann, was wir alles machen in verschiedenen, so, was für verschiedene Gedächtnisformen wir in der Lage sind zu speichern im Gehirn. Dann in der Mitte des Vortrags werde ich dann ein bisschen so in der Physiologie gehen und erzählen, wie Gedächtnisse tatsächlich in Hirnzellen gespeichert werden. Und weil das zum Anlass des Tages sehr passend ist, werde ich auch ein bisschen am Ende des Vortrags über Forschung, die wir an der Universität Bochum machen, wo wir die Mechanismen des digitalen Lernens studieren und vor allem, welche Ähnlichkeiten oder vielleicht Differenzen es gibt, wenn man im Frontalunterricht in der Schule was lernt oder vielleicht vor dem Computer oder vor dem Fernsehen was lernt. Also, wir beginnen dann mit ein paar Definitionen. So, für uns manchmal ist das, wenn man gefragt wird, was ist Lernen und was ist jetzt Erinnerung, meinen wir, dass die vielleicht gewissermaßen ein und dasselbe sind. Aber wir Physiologen definieren das auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. So, wenn wir vom Lernen sprechen, meinen wir das Erwerben eines neuen Verhaltens. Dieses neue Verhalten kann das Erwerben von neuen Informationen beinhalten oder bedeuten. Es kann aber auch einfach eine Erinnerung an eine Erfahrung bedeuten. Aber alles in allem, für unser Gehirn ist es ein und dasselbe. Wir lernen, unsere Neurone, unsere Hirnzellen lernen ein neues Verhalten und das wird dann, wenn wir das so möchten, gespeichert und als eine Erinnerung bleiben. Wenn wir vom Gedächtnis sprechen, meinen wir die tatsächliche Speicherung dieser Informationen. Also, dass diese Informationen im Gehirn befestigt werden, wie Sie gerade so faszinierend und lebhaft erlebt haben. Was unsere Hirnzellen tun, um diese Informationen zu speichern, werde ich gleich erzählen. Also, jetzt muss ich quasi so unsere Rahmenbedingungen für Sie beschreiben. Und es ist wichtig zu merken, dass wenn wir was lernen, und das ist tatsächlich ein menschliches Gehirn, und das sieht man da quasi, wenn man das durchschneidet, so würde es aussehen von der Seite, das ist unser Kleinhirn, wo unsere ganze motorische Bewegung, die Koordination von motorischen Bewegungen gelernt und gespeichert werden. Und das ist unser Kortex, wo die sogenannte höhere kognitive Funktionen ausgeübt werden. Und die Speicherung von Informationen, die Bildung von Gedächtnissen, werden dann in diese Strukturen gespeichert in Hirnzellen. Die nennt man Neuronen von der physiologischen Perspektive. Und es ist nicht bloß, dass die Neuronen selber, so wie Bibliothekaren, Informationen bloß aufnehmen, sondern die nehmen das auf in einer Art Teamarbeit mit ihren Kommilitonen und die tun das mit Hilfe von Kommunikationsstellen zwischen den Neuronen, und diese Kommunikationsstellen nennt man Synapsen. Also diese zwei Begriffe werde ich immer wieder heute erwähnen. Also, Frau Stenger hat Ihnen gezeigt, was wir alles, wenn wir wissen, wie wir das können, beziehungsweise wenn wir das möchten, was wir alles im Gehirn speichern könnten. Und ich glaube, wenn man weiß, dass wir 100 Milliarden Arbeitseinheiten im Gehirn haben, also 100 Milliarden Neuronen im Gehirn haben, dann ist es vielleicht nicht allzu erstaunlich, dass wir in der Lage sind, solche Informationen zu speichern. Aber es bleibt nicht nur so hängen, habe ich auch für Sie ausgedacht, weil 100 Milliarden kann man eigentlich nicht wirklich begreifen als Zahl. Aber wenn man diese 100 Milliarden Neuronen zählen möchte und eine Neurone pro Sekunde zählen würde, dann würde man 3171 Jahre benötigen. Also dann kriegt man auf einmal eine Idee, wie viele Hirnzellen wir tatsächlich haben. Und das gibt uns auch eine Idee, weshalb, wenn wir ein gesundes Gehirn haben, wir in der Lage sind, ein Leben lang neue und sehr komplexe Informationen zu speichern. Und ich habe anhand der Stimmen heute gehört, dass wir sehr verschiedene Altersstufen hier bei uns haben. Aber Sie haben alle diese Reihenfolge an Wörtern merken können. Also ich nehme das nicht ab, wenn jemand mir sagt mit 75, oh, ich werde jetzt vergesslich und ich merke nichts. Das liegt teilweise an seinem Lebensstil, weil wir haben die Kapazität, unbegrenzt ein Leben lang sehr komplexe Dinge zu erinnern, zu speichern. Das nimmt nicht mit der Alterung ab. Vielleicht nimmt die Lust ab, aber die Fähigkeit verlieren wir nicht, solange wir gesund sind. Und diese Fähigkeit verlieren wir nicht, weil wir nicht nur 100 Milliarden Neuronen haben, sondern wir haben 15.000 Kontaktstellen pro Hirnzelle. 15.000 Kontaktstellen heißt wiederum, dass wir 1 Million Milliarde oder 1.000 Billionen Synapsen haben. Und die sind die Stellen, wo wir unsere Informationen speichern, also wo wir die Gedächtnisse bilden. Und wenn man sagt, pro Synapse könnte man eine Informationseinheit speichern, meinen Sie, Sie können diese Kapazität erschöpfen im Laufe eines Lebens? Ich glaube nicht. Also wir haben an Synapsen im Gehirn mehr als die Himmelskörper im Universum. Und dann müssen wir uns nicht wundern, weshalb es immer noch, sage ich mal in Anführungsstriche, so ist, dass wir Hirnforscher noch nicht alles wissen über die Funktionsweise des Gehirns. Weil ein komplexeres Phänomen haben wir in unserem Universum nicht. Also, wenn wir zurück zu den Gedächtnisformen kommen und wenn ich Ihnen fragen würde, was meinen Sie, was wäre ein Gedächtnis? In der Regel würden Sie mir Beispiele geben von den sogenannten expliziten Gedächtnisformen. Die expliziten Gedächtnisformen sind die Form der Gedächtnisse, die wir verbal äußern müssen, die wir artikulieren müssen, beziehungsweise wenn man nicht reden kann, weil man eine andere Art Säugetier ist, die man abrufen muss, aktiv abrufen muss, um die wieder hervorzurufen. Beispielsweise, wann sind Sie zuletzt Fahrrad gefahren? Also Sie müssen jetzt in Ihre Vorgeschichte zurückblicken. Oder was ist ein Fahrrad? Also hier unterscheiden wir zwischen Ihre Biografie. Das nennt man episodische Erinnerungen, also die Episoden, die Sie in Ihrem Leben hatten, oder die Fakten, die Sie in Ihrem Leben erworben haben. Was haben Sie in der Schule gelernt? Wir haben jetzt irgendwas, meine ich, weil ich glaube auch, Frau Stenger erzählt zu Recht, dass wir Assoziationen bilden. Ich werde mein Leben lang nicht vergessen, dass ich hier war an dem Tag, wo Bundespräsident Wolf gekündigt hat. Also diese Assoziation habe ich leider, werde ich für immer haben. Also unsere Erinnerungen von Fakten und unsere, also das ist ein Fakt, er hat jetzt sein Amt abgegeben, aber das bildet jetzt eine Assoziation mit meiner Erfahrung, dass ich hier war. Also das ist für mich und für uns eine explizite Erinnerung. Man nennt das auch deklarative Erinnerung, weil man das deklarieren muss. Das unterscheidet sich zu der impliziten Form der Erinnerungen oder der Gedächtnisse. Zum Beispiel, wie fährt man Rad? Als Kind haben wir wahrscheinlich fast alle gelernt, wie man ein Fahrrad fährt. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, wie der Vater oder Mutter oder der netten Onkel das uns beigebracht hat. Und man kommt dann als Siebenjährige fröhlich an, will das machen und sagt, ja, und wie mache ich dann das? Und der Vater sagt, setz dich einfach da drauf, halt mal fest, ich gebe dir einen Schubs. Also versuchen Sie, das gebe ich Sie auch als Aufgabe für heute Abend, versuchen Sie wörtlich zu beschreiben, wie man Fahrrad fährt. Das tut uns richtig schwer, weil das ist eine Art Fertigkeit, die nachdem man das erworben hat, man niemals wörtlich verbalisieren muss. Also Gewohnheiten und Fertigkeiten. Klavierspielen, Tennis spielen, Laufen, Alle diese Art Fertigkeiten und Gewohnheiten müssen teilweise bewusst erlernt werden. Also wenn man lernt, wie man Auto fährt, man muss das schon auf eine Art und Weise erzählt bekommen. Aber einmal verinnerlicht, muss man dann nicht sagen, okay, jetzt muss ich schalten und bin ich jetzt im dritten oder im vierten Gang. Man macht das halt. Und das zu beschreiben, tut uns schwer. Also die sind implizite Gedächtnisformen. Also die müssen nicht verbalisiert oder artikuliert werden, um abgerufen zu werden. Also, jetzt schiebe ich die Messlatte ein bisschen höher und zeige Ihnen, dass wir eigentlich eine gigantische Fülle an Gedächtnisformen tatsächlich haben. Die explizite Form fallen in diese zwei Kategorien, wie ich gesagt habe. Die Erinnerung von unseren persönlichen Ereignissen, also unsere eigene Autobiografie und die Fakten, die wir erworben haben. Unsere eigene Autobiografie ist ein Unikat. Einige von Ihnen werden nach Hause gehen und sagen, ich saß den ganzen Tag hier, ich habe mich zu Tode gelangweilt, ich komme nie wieder. Andere gehen nach Hause und sagen, das war so fantastisch, ich habe was wirklich Nützliches gelernt, ich komme auf jeden Fall wieder. Also je nach Ihrer Stimmung, Laune, Müdigkeit, Wachheit, Interessenslage, steuern Sie Ihre Erinnerungen. Und obwohl Sie alle jetzt zeitgleich in diesem Saal sind, wird Ihre eigene Autobiografie aus dieser Erfahrung unterschiedlich, weil Sie alle in unterschiedlichen Verhaltenslagen sind. Einige sind gestresst, einige sind fröhlich, traurig und so weiter. Also unsere Erinnerung an unsere Ereignisse sind wirklich ein Unikat. Die Fakten, rein theoretisch, müssen die alle gleich sein, wenn wir die alle gelernt haben. Also die sind die zwei Kategorien in diese explizite Formen. Wie gesagt, die sind die Gedächtnisformen, die wir eigentlich automatisch als Beispiele geben würden, wenn man gefragt wird. Aber in diese implizite Kategorie hat man alle diese verschiedenen, so beispielsweise das nicht-assoziative Lernen, dass man einfach einen Reflex üben kann. Wenn man ein Kind vor einem PlayStation jemals erlebt hat, dann wird man sehen, dass die nach einer Weile diese Kontrollen richtig zügig bedienen können, weil die trainieren ihre Reflexen. Und dann wir sitzen da zum ersten Mal und sehen dann wirklich so ziemlich unfähig aus. Aber das ist etwas, das man üben kann. Aber man muss es nicht bewusst üben. Oder einfache assoziatives Lernen. Beispielsweise, dass wir alle hier in diesem Teil der Welt beigebracht werden, dass wenn wir, ja, sage ich mal, Schlangen zum Frühstück essen, dass wir das vielleicht nicht so erfreulich finden. Mein Sohn sagte mir gestern, Mama, in China, die essen Schlangen. Ich sagte, ja, aber das ist ein Teil der Kultur. Wenn man das beigebracht bekommt, ist das nicht so furchtbar. Und also unsere emotionalen Reaktionen werden in der Regel trainiert. Die Skelettmuskulatur, unser Kleinhirn, habe ich am Anfang beschrieben. Wenn man Klavier spielen lernt, wenn man Tennis spielen lernt, man übt und übt und übt und peu à peu wird man besser. Und das wird über diese Struktur auch unbewusst gespeichert. Priming, das kann man eigentlich nicht direkt ins Deutsche übersetzen. Man könnte das als Bahnung oder eine Art, so eine Bahnung zusammen mit Erwartung beschreiben. Und mein Beispiel für meine Medizinstudenten, wenn ich Vorlesungen dazu halte, ist, dass ich dann sage, wenn ich sage Barack, was kommt in Ihrem Kopf? Obama. Das ist Priming. Das ist, dass wir unbewusst Assoziationen zwischen Phänomene, zwischen Begrifflichkeiten, zwischen Erfahrungen bilden, ohne dass wir alle gesagt haben, Barack Obama, das muss ich mir merken. Irgendwann mal ist es da und weil Barack kein häufiger Name ist in dieser Teil der Welt, muss man, wenn man diesen Namen hört, automatisch macht man diese Verbindung. Also das ist Priming. Und wie ich vorhin gesagt habe, das Erlernen von Fertigkeiten und Gewohnheiten, das ist auch etwas, das nach man das hat, lernt man diese Prozeduren sozusagen. Und in der Regel ist diese Form der Erinnerung extrem langhältig. Man kann dann mit 10 Fahrradfahren gelernt haben und das richtig gut können und dann 30 Jahre lang, 40, 50, 60 Jahre lang das nicht mehr machen und dann sagt die Enkeltochter, Oma, mach mal. Man kann das. Wenn man das einmal hat, bleibt das da. Und man sieht, und das ist, weshalb ich die auch hier gezeigt habe, dass man extrem viele Hirnstrukturen hat, die an diese Aufgaben, an diese Speicherungsaufgaben sich beteiligen. Also ab und zu mal sieht man in der Presse, wir benutzen nur 10% unseres Gehirns. Das ist nicht wahr. Wir benutzen alle 1000 Milliarden Hirnzellen. Und das Gehirn ist sehr effizient. Also wenn wir Neuronen nicht benutzen, werden die letzten Endes außer Betrieb gesetzt. Also der Grund, weshalb wir 1000 Milliarden lebendige Neuronen im Gehirn haben, ist, weil wir die jeden Tag benutzen. Und das ist, weil wir so viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig merken und speichern müssen. Also das könnte was Gewaltiges sein, wie Herr Wolf hat heute sein Amt aufgegeben, oder es kann was ganz Kleinliches sein, wie ich habe heute einen Orangensaft getrunken und das hat mir gar nicht geschmeckt. Also das geht von der unwichtigsten bis zu dramatischen Ereignissen, werden jeden Tag gespeichert. Und wie gesagt, manche Erinnerungen bleiben sehr lange bei uns hängen. Also, das haben wir dann. 1000 Milliarden Hirnzellen, 1000 Milliarden Synapsen, 100, jetzt werde ich in meine eigenen Zahlen verzettelt, aber 1000 Milliarden Synapsen haben wir. Das heißt letzten Endes, dass alle von Ihnen das auch haben. Also alle von Ihnen sind ein regelrechtes Kunstwerk. Sie sind ein Phänomen und auch ein Unikat. Und wie gesagt, wenn man sagt, ach, irgendwie werde ich vergesslicher, aber ich kann Sachen nicht merken, liegt das viel mehr am Alltag. Viel mehr an der Tatsache, dass wir heutzutage Multitasking machen müssen, wo wir mehrere Dinge gleichzeitig machen müssen oder wo wir durch verschiedene Lebenserfahrungen belastet werden. Aber die Kapazität und die Fähigkeit, Erinnerungen zu bilden, Gedächtnisse zu speichern, und zwar 100 Jahre lang, haben wir alle und bis zum Lebensende. Also wie funktioniert das dann überhaupt? Also, diese Hirnzellen, die wir haben, sehen in der Regel, die sind manchmal ein bisschen verschieden, aber ungefähr so aus. Also das ist eine Struktur, das hat so einen sogenannten Zellkern, das ist quasi, wo das Hauptgeschäft oder das die quasi Überwachungsgeschäft läuft. Und das hat alle diese kleinen Ausstolpungen. Auf dieser Ebene nennt man die Dendriten, das ist quasi die Empfangsstation, wo Information von anderen Neuronen angenommen wird oder aufgenommen wird. Und das ist eine Axon, das ist quasi der Weiterleitungskabel, wo Information zu anderen Neuronen geschickt wird. Also Film starten, das kann man dann im 3D sehen. Wenn das rotiert, sieht man, dass diese einzelnen Neuronen extrem viele Ausstolpungen hat. Und auf diese Ausstolpungen gibt es dann die 15.000 Synapsen. Also man hat 15.000 Kommunikationsstellen, wo man letzten Endes rein theoretisch mit 15.000 anderen Neuronen sprechen kann. Also das heißt, dass wir ein unglaublich dicht strukturiertes Netzwerk haben im Gehirn, wo unsere Neuronen extrem effizient miteinander reden können. Und manche dieser Axonen, also diese Weiterleitungskabeln, sind einige Millimeter lang. Also die können über ganz langen Strecken im Gehirn verlaufen, sodass man von fernste Hirnstrukturen mit anderen Hirnstrukturen reden kann und Informationen austauschen kann. Wenn man dann eine dieser Stellen, so wenn ich dann sage, okay, das ist eine Ausstolpung und die wirklich so einen scharfen so Sehsinn haben, werden sehen, das ist eine kleine Rundung da oder hier sieht man kleine Punkte auf diese Ausstolpung. Wenn man das dann näher unter der Lupe nimmt, dann sieht das so aus. Also das ist dann eine Ausstolpung von einem Neuron und das ist eine Ausstolpung von einem anderen Neuron. Also das könnte man quasi als so Sendemast betrachten und das ist quasi die Empfangsstation. Also Film starten. So, die Hirnzellen reden miteinander, indem die Impulsen, das geht auf der nächsten. Nee, Moment. Jetzt geht's hier los. Indem die Impulsen, also ganz kleine elektrische Signale, zueinander schicken. Geht das? Wollen wir gleich sehen? Genau. Also die schicken Impulsen aneinander und die tun das. So, wenn man dann schaut, sieht man, dass diese Empfangsstation und die Sendestation, die sind nicht miteinander verbunden. Es gibt einen Spalt dazwischen. Und innerhalb der Sendestation gibt es ganz kleine Pakete und die haben sogenannte Neurotransmitter drin, also Botenstoffe, Das ist in Echtzeit. Das sieht man dann. Wir lassen das noch mal spielen gleich, weil wir, können Sie das gerne noch mal? Ja, genau. Dass es nicht zu schnell geht. Ne, gehen Sie zurück oder ich gehe zurück. Dann machen wir noch mal. Also der Impuls kommt an. Die ganz kleine Verpackung mit Neurotransmitter drin. Das sieht man jetzt gleich in Echtzeit, wie das unter einem Mikroskop ausschaut. Hier kommen die. Die sind ganz viele kleine Verpackungen. Wenn der elektrische Signal ankommt, lassen die letzten Endes ihr Inhalt los. Das sind die Verpackungen. Und jetzt sieht man eine Animation, dass diese kleinen Beutel das, was die innen haben, die Neurotransmitter rausspucken, und zwar in dem Spalt zwischen diese beiden. Und in der Empfangsstation, auf der anderen Synapse, gibt es kleine Rezepte. Und so alle diese kleinen Punkte sind Rezeptoren, wie ein Schloss in der Tür, die auf diesen Schlüssel reagieren. Also wenn der Neurotransmitter freigesetzt wird, bindet es dann auf diese kleinen Rezeptoren auf der anderen Seite. Also was bringt das? Wenn diese Impulse antrifft und der Neurotransmitter in dem Spalt reingesetzt wird und dann wiederum auf seine Rezeptor auf der gegenüberliegenden Seite bindet, was passiert, ist, dass in dem Moment positiv beladene Ionen in den anderen Neuronen, so in der anderen Synapse oder auf diesen synaptischen Bereich reinströmen. Also die bringen eine positive Ladung mit. Und jemand, der jemals aus Versehen sich so seine Hand auf einen elektrischen Zaun getan hat oder den Weihnachtsbaum falsch angeschaltet hat, weiß, wie das sich anfühlt, wenn ein Strom von einer Stelle zur anderen hüpft. Genau so passiert das mit diesen Ionen, diese positiv beladenen Ionen, die hier reinströmen, so Natrium ist ein Beispiel, dann wird ein elektrischer Impuls übertragen. Und so springt dann ein Impuls von einer Hirnzelle zur nächsten. Also, wie gesagt, die sind nicht miteinander verbunden. Und das ist Absicht. Weil wenn die Neuronen miteinander verbunden wären, denn jedes Mal, wenn eine Neuron was machte, dann würde die Information an alle 15.000 Kontaktstellen schicken. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass nur die Neuronen, die arbeiten sollen, die Arbeit machen. Sonst hätte man irgendwann mal eine Redundanz. Dann würde man 1.000 Milliarden Hirnzellen benutzen, um zu merken, dass die Orangensaft nicht so gut schmeckte. Also das wollen wir nicht. Wir wollen, dass wir wirklich gezielt sagen, okay, für diese Information brauchen wir 100 Synapsen. Für Präsident Wolf nehmen wir 1.000 Synapsen. Und für meine Abiturprüfung, dann nehme ich vielleicht 1 Million Synapsen. Also man muss gezielt aussortieren und sagen, nur ganz bestimmte Synapsen kriegen die Information. Also, ich glaube, wir können jetzt den nächsten Film starten. Also die Hirnzellen kommunizieren miteinander, indem die ganz kleinen elektrische Impulse generieren, die dann von einer Seite mittels Neurotransmitter auf der anderen Seite mittels Ionenbewegung übertragen werden. Das haben wir aber diese Fähigkeit haben wir aber in allen unseren Neuronen. Und die bilden Netzwerke, die dann gezielt miteinander reden. Und das geht durch das ganze Hirn durch. Durch alle Hirnstrukturen, die für uns arbeiten, um unsere Sinnen zu betreiben und unsere Gedächtnisse zu speichern. Also, jedes Mal, wenn was hier passiert, also Sie merken, man hört die Klimaanlage oder ich bewege mich oder Ihr Nachbar hustet oder Sie ändern Ihre Stelle auf Ihrem Stuhl. Alle diese Informationen wird durch Ihre Sinnessysteme wahrgenommen und verarbeitet. Das läuft die ganze Zeit. Aber das läuft letzten Endes so, man kann so aus dem Englischen den Begriff online nehmen. Also das läuft quasi in Echtzeit. Und in der Regel wird das eine Momentaufnahme, man merkt, mein Nachbar hat gehustet, aber 2 Sekunden später haben sie das vergessen, es sei denn, er hustet andauernd und sie können nichts mehr hören. Also in der Regel arbeiten unsere Sinnessysteme nehmen diese Informationen wahr und geben uns diese Informationen, damit wir das wahrnehmen. Das funktioniert über eine solches Netzwerk. Und das passiert andauernd. Aber wenn wir jetzt lernen möchten, müssen unsere Neuronen ein bisschen harter arbeiten. Die müssen sich verändern. Und die Kommunikation zwischen den Synapsen muss sich verändern. Und wenn wir eine langjährige Erinnerung bilden möchten, müssen die sich auch langjährig und dauerhaft verändern. Und das tun sie über ein Phänomen. Und dieses Phänomen wird die synaptische Plastizität ernannt. Und was es letzten Endes heißt, ist, dass die Kommunikation zwischen den Synapsen plastisch ist. Die können entweder besonders gut werden in der Kommunikation oder rein theoretisch besonders schlecht. Also mit derselben Menge an Neurotransmitter kann der Impuls in dem anderen Neuron viel stärker werden als sonst oder viel schwacher werden als sonst. Also wenn die Kommunikation dauerhaft verstärkt wird, nennt man das Langzeitpotenzierung. Und wenn das dauerhaft unterdrückt wird, nennt man das die Langzeitdepression. Und ich muss jetzt ein Bild malen, um Ihnen, jetzt ein bisschen weiter weg von Ihnen, um Ihnen zu erzählen, weshalb das so ist. Also, ich habe gerade vorhin erzählt, dass die Neuronen Netzwerke bilden. Also, wir machen das sehr einfach. Stellen Sie mal vor, das wäre einfach ein Zellkörper von einem Neuron. Und diese Neuronen kommunizieren miteinander und schicken Informationen aneinander in einem Netzwerk. Und diese Information kommt auch aus anderen Quellen, so beispielsweise aus dem Auge, so irgendwas, was man gesehen hat, führt dann zu einer Aktivierung eines Netzwerks. Also, jetzt haben Sie was Außergewöhnliches gesehen, wie unser Herr in dem Eichhörnchenkostüm, der irgendwie auf Alexanderplatz rumtanzt. Und das ist was Ungewöhnliches für Sie und das merken Sie. Also, wenn man dann denkt, dass normalerweise, wenn die Hirnzellen einfach miteinander kommunizieren, Herr im Sakko, stand im Alexanderplatz, Sie halten das für ein paar Sekunden, vielleicht ein paar Minuten mit sich, dann alle diese Impulse, die letzten Endes zu den verschiedenen Neuronen in diesem Netzwerk geschickt werden, bleiben ungefähr gleich. Jetzt haben wir unser Herr in einem Eichhörnchenkostüm. Und das merken wir. Haben Sie gesehen, das hat gut funktioniert. Wenn diese Erinnerung nur gebildet wird, indem wir die Kommunikation unter diesen Neuronen in dem Netzwerk bloß verstärken, dann haben wir einfach nur mehr des Guten. Also unser Netzwerk ist stärker, das ist hilfreich. Aber die Qualität der Information bleibt eigentlich gleich. Also die Signale, die von diesen Neuronen rausgeschickt werden, bleiben gleich. Oder wenn wir diese Information speichern, indem wir die Kommunikation unter den Neuronen unterdrücken, dann bleibt letzten Endes die Qualität auch ungefähr gleich. Die Signale bleiben ähnlich, werden aber nur ein bisschen schwächer. Wenn wir davon ausgehen, dass alle diese Striche bedeuten einen Impuls, das in diesem Netzwerk weitergegeben wird und dann auch beispielsweise zu anderen Hirnstrukturen, also was hat man gerade gehört, was hat man gerade da gerochen, was hat man da in dem Moment gespürt, also das geht dann in verschiedenen Hirnregionen und wird gespeichert. Wenn wir aber die Qualität der Information nur entweder bloß verstärken oder verschlechtern, dann wird die Aktivierung dieser verschiedenen Regionen vielleicht ein bisschen stärker, aber nicht besonders anders. Wenn wir aber eine Zusammenarbeit dieser Form der synaptischen Plastizität benutzen, indem wir sagen, unter einigen Neuronen stärken wir die Kommunikation. Also die kriegen das richtig zugeteilt als Aufgabe. Und unter anderen lassen wir die Kommunikation abschwächen, dann kriegen wir sowas. Also das ist wie ein Barcode, die wir im Supermarkt sehen, wenn wir was einkaufen. Also die Impulse haben jetzt ganz unterschiedliche Qualitäten. Und jetzt haben wir in vielleicht nur 10 Neuronen ein Unikat. Weil jedes Mal, obwohl wir dieselben Neuronen immer wieder benutzen können, nächstes Mal lassen wir 8 der Neuronen sich verstärken und 2 sich abschwächen. Oder wir lassen 8 verschwächen und 2 stärken. Also mit nur 8 oder 10 Neuronen kriegen wir sehr viele verschiedene Möglichkeiten für einen solchen Barcode. Und wenn man dann wiederum in Betracht zieht, dass wir aber Millionen, Milliarden von Synapsen haben und Neuronen haben, dann haben wir auch, eine unbegrenzte Kapazität, solche kleine Barcodes zu bilden. Und es ist durch diese ganz bestimmte Strukturierung der Kommunikation unter den Neuronen, dass wir auch teilweise sehr ähnliche Informationen speichern können, wie Goldbräuler und Brathändel. Die Information grundsätzlich ist dasselbe, aber wir können unterscheiden, weil das Netzwerk speichert diese Information leicht unterschiedlich. Und deswegen, weil wir dann Millionen von solchen Netzwerken bilden können und wirklich unzählige solche Unikate an Repräsentation bilden können, dass wir auch grenzenlos lernen können. Also, wenn Sie wissen möchten, wie die Neuronen das tatsächlich schaffen, die bilden mehr Neurotransmitterrezeptoren beispielsweise, sodass, wenn unser Neurotransmitter freigesetzt wird, gibt es ein größeres Empfangskomitee, sodass der Impuls stärker werden könnte. Oder man bildet neue Synapsen oder ändert die Synapsen. Oder man ändert die synaptischen Strukturen, sodass es nicht so leicht ist, einen Impuls auszulösen. Oder man bildet neue Proteine, also neue Zutaten in den Synapsen. Also unser Gehirn ist besonders geschickt in dieser Aufgabe und in der Bildung der synaptischen Plastizität. Also, zusammengefasst, um zu beschreiben, wie Gedächtnis in Hirnzellen gespeichert werden können, kann man sagen, dass eingeworbene Information von Neuron zu Neuron weitergegeben wird mittels kleiner Verbindungsstellen namens Synapsen. Diese Information wird gespeichert durch synaptische Plastizität, das heißt die Verstärkung bzw. der Abschwächung der Übertragung zwischen Synapsen. Die Synapsen selber bilden Netzwerke unter Neuronen, um diese Informationen sicher und zuverlässig speichern zu können. Also dann komme ich zurück auf den Punkt, weshalb man dann letzten Endes ein Leben lang Informationen behalten kann. Wenn wir unser siebte Geburtstagsfeier in nur einem Neuron speichern würden oder vielleicht in nur eine Anzahl an Synapsen in eine einzige Hirnzelle speichern würden. Und dann irgendwann mal trinkt man einen Schnaps zu viel und ausgerechnet diese Neuron gibt den Löffel ab. Dann hat man Pech. Also dann ist diese Erinnerung weg und egal was man tun kann, wird man das nie wieder bekommen. Weil wir aber diese Netzwerke bilden, verteilen wir diese Erinnerungsaufgabe auf sehr viele Stellen im Gehirn. Also ein Teil dieser Erinnerungen des Geburtstagsfeiers wird in dem olfaktorischen Kortex gespeichert, weil der Kuchen roch zu gut oder es gab einen Goldbräuler und das fand man toll. Ein Teil wird in dem auditorischen Kortex gespeichert, weil die Musik, die Oma gespielt hat, war so grauenhaft und man versucht das immer zu entkommen. Und jedes Mal, wenn man diese Schlagermusik hört, denkt man an der Oma, an den Geburtstagsfeier. Oder die Stühle, auf denen man saß, waren zu hart. Und dann wird dann auch in dem somatosensorischen Kortex ein Teil dieser Erinnerung gebildet und so weiter und so fort. Also es gibt eine Verteilung der Speicherungsaufgabe auf sehr viele Stellen im Gehirn. Und das ist auch wiederum, weshalb für mich jedes Mal, wenn ich Pfeifenrauch rieche, was man heutzutage praktisch niemals riecht, denke ich sofort an meinen Großvater. Und ich denke auch an ganz bestimmte Erlebnisse, die ich mit meinem Großvater hätte, weil ich ihn nicht so oft gesehen hätte als Kind. Können mir alle solche Beispiele geben. Manchmal muss man nur einen Bruchteil einer Erinnerung erleben. Das Lied im Radio das zu, man riecht Parfum. Oder irgendjemand sagt einen Spruch und plötzlich wird man transportiert zurück zu diesen gesamten Erinnerungen. Das kommt, weil wir diese Netzwerke bilden. Und es ist, weil wir diese Netzwerke bilden, dass unsere Erinnerungen in der Regel so robust sind und so lange halten können. Also, zu allerletzten Teil des Vortrags möchte ich ganz kurz einen Exkurs zu den Mechanismen des digitalen Lernens machen, weil das ist etwas, das in meiner Abteilung uns auch sehr interessiert, weil sehr viele, nicht nur ich, sondern sehr viele meiner Mitarbeiter haben junge Kinder, die Schüler sind. Und weil wir letzten Endes wissen wollen, ob es Unterschiede gibt zwischen genau diesen Prozessen, während des Lernens beispielsweise in der Schule oder während des Lernens vor einem Computer oder vor einem Fernsehen. In der Regel ist dieses Foto, diese Abbildung nicht so verkehrt, weil wenn ich meine Kinder frage, wie war das heute in der Schule, dann kriege ich oft zu dieser Art Begeisterung geschildert. Aber wenn ich meinen Sohn frage, möchtest du jetzt auf, keine Ahnung, Kika.de gehen und Spiele spielen, dann kriege ich diese Art Begeisterung. Also, und das spielt sich zurück auf Informationen, die von Frau Stenger auch gekommen ist. Wenn wir passiv lernen, wenn wir desinteressiert sind, wenn wir müde sind, wenn wir nicht motiviert sind, müssen wir viel, viel länger bei der Sache bleiben und die Information zu behalten. Deswegen, leider ist es so, dass in der Schule Stoff immer wieder wiederholt werden muss, damit das irgendwann mal hängen bleibt. Wenn man begeistert ist, wenn man motiviert ist, wenn man starke Emotionen spürt, dann lernt man viel schneller. Und leider, wie ich in der Diskussion vor dem Anfang der Veranstaltung heute gesagt habe, in der Regel lernen wir am besten, wenn unsere Erfahrungen schmerzhaft und negativ sind. Leider ist das so. Aber wir interessieren uns für diese Konkurrenz sozusagen und haben dann untersucht, ob es tatsächlich ist, dass die Hirnmechanismen, die dazu führen, dass wir Faktenerinnerungen beispielsweise speichern, ähnlich sind wie die Mechanismen im Gehirn, die wir benutzen, wenn wir letzten Endes vor dem Fernsehen oder vor einem Computer quasi in der digitalen Welt, in der 3D-Welt lernen. Und um das zu untersuchen, müssen wir eine Hirnstruktur unter der Lupe nehmen. Diese Hirnstruktur heißt Hippocampus. Der Hippocampus ist eine besonders interessante und eine besonders wichtige Struktur. Diese Struktur bildet verschiedene Formen der Synapsenplastizität und vor allem die deklarative Gedächtnisse, also unsere Faktenerinnerung, unsere autobiografische Erinnerung, werden in diese Struktur verarbeitet, vermittelt und auch vermutlich gespeichert. Der Hippocampus ist auch für den Abruf der deklarativen Gedächtnisse auch zuständig. Also wenn man eine Verletzung im Hippocampus hat, kann man nichts Neues an Fakten oder an Erfahrungen lernen. Es tut einem schwer in der Regel auch neu oder alt erlernte Informationen abzurufen. Dies ist die Struktur, die besonders betroffen ist bei Demenzerkrankungen. Dies ist die Struktur, die zuerst betroffen ist und der Grund, weshalb man bei Demenzerkrankungen so vergesslich wird. Und letzten Endes kann man zusammenfassen mit dem Ausdruck oder mit dem Faktum, dass es letzten Endes unsere wichtigste Gedächtnisstruktur ist für alles, was an explizite Lernen zu tun hat. Also, Film starten. Wenn man das so anschaut, dann sieht man, dass das tief im Gehirn geborgen ist. Diese Struktur nennt man Archikortex, weil es eine der Strukturen ist, die zuerst sich entwickelt haben. Und es hat den Namen Hippocampus, weil es wie ein Seepferdchen ausschaut. Also das ist die Anatomen der 19. und 18. Jahrhundert haben dann diesen Begriff ausgedacht. Also, was wir getan haben im Labor, ist wir dann ähnliche Lebensbedingungen gegeben an Nagern, die man letzten Endes im Alltag erleben könnte als Mensch. Also letzten Endes, was wir nachahmen wollten, ist quasi Lernen in der Schule, Lernen letzten Endes überwiegend relativ passiv durch Beobachtung versus Lernen am Computer, wo man eigentlich in der Regel nur was sieht und hört. der Unterschied zwischen aktivem Lernen bzw. passivem Lernen und der Unterschied zwischen nicht motivierten Lernen, also wenn man relativ desinteressiert da ist, und motiviertes Lernen. Also die sind die verschiedenen Facetten, die wir untersuchen. Also was wir getan haben, ist, wir haben unserer Nager die Möglichkeit gegeben, in diesem Umfeld was zu lernen, also wo die relativ aktiv mit dieser Umgebung auseinandersetzen können oder sehr passiv lernen. Es war nicht ganz genau so, die saßen ein bisschen in einem kleinen gemütlichen Areal und haben aber Bilder auf dem Computerbildschirm angeschaut. Und was wir gesehen haben, also schrecken Sie nicht ab durch diese Bilder, letzten Endes ist das eine wissenschaftliche Abbildung, was zeigt, dass wenn man aktiv Information erwerbt, also wenn man in einer physischen Welt ist, bildet man die Langzeitdepression, also dieses Phänomen, das ich gerade vorhin beschrieben habe. Wenn man vor einem Computermonitor sitzt und die Information passiv zugefügt bekommt, bildet man auch genau dasselbe Phänomen. Also wir benutzen dieselben Mechanismen, um zu lernen, quasi in der Schule, so in der echten Welt, und zu lernen vor einem Computerbildschirm. Also meine letzte Dia fasst das zusammen mit der Information, dass wir die synaptische Plastizität benötigen, um sowohl aktiv erworbene Information als auch passiv erworbene Information zu speichern. Alles in allem bildet die synaptische Plastizität die zelluläre Grundlagen der Gedächtnisbildung, egal wie wir diese Information erwerben. Und das kann man als Konflikt, als Hiobsbotschaft oder das kann man als Chance betrachten. Für die Schüler ist es vielleicht nicht hilfreich, wenn man direkt nach der Schule vor dem Computer sitzt, weil da hat man eine Konkurrenzsituation möglicherweise mit der Information, die man relativ passiv in der Schule erworben hat. Man kann das aber auch als Chance betrachten, dass man die digitale Welt benutzt, um unsere Schüler und uns selber zu unterstützen in dem Erwerb, bei dem Erwerb neuer Informationen. Also damit möchte ich Ihnen bedanken. Das ist mein Team, die dann an dieser Arbeit sich beteiligt haben. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, Sie hätten jetzt genügend Möglichkeiten, hier am Raum zu schauen, wo Sie sich das alles quasi hinpacken konnten, damit Sie es merken. Vielen Dank für diesen sehr informativen und trotzdem sehr unterhaltsamen Vortrag. Im Grunde müsste man jetzt quasi mal das in einzelnen Stufen für uns abarbeiten, um sich die Frage zu stellen, was bedeutet es beispielsweise beim Fernsehprogramm? Also eins, was mir aufgefallen ist, ist die Sache mit dem Eichhörnchenanzug. Das spricht ja dann dafür, dass Fernsehen einfach immer damit arbeiten muss, dass man Grenzen überschreitet beispielsweise, weil man sich das einfach besser merken kann. Das heißt, wenn man immer more of the same hat, das, was wir manchmal als Ethiker wünschen, ja, würden wir wahrscheinlich alle einschlafen und uns so wie der junge Mann in der Schule bewegen. Aber in dem Augenblick, in dem wir wachgerüttelt werden durch einen Bullen, der Sprüche klopft, dass uns das quasi im Mark erschüttert, dann werden wir plötzlich wach und sagen, aha, da geht was ab und dann hören wir zu. Würden Sie das so in etwa bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Und das kommt zurück auf, was Sie ganz am Anfang in Ihrer Einführung gesagt haben, weshalb man manche Spielfilme merken und manche nicht. Ich denke, wenn man desinteressiert ist und nicht besonders motiviert ist von dem, was man im Fernsehen sieht, wird man das sehr schnell vergessen. Aber wenn man auf irgendwelche Art und Weise bewegt wird, dann ist es viel leichter zu speichern.
Noch eine kleine Frage. Ich bin so neugierig, auch wenn draußen der Kaffee wartet. Sie haben davon gesprochen, dass man, dass die Gehirnzellen quasi das Leben lang aktiv sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Frage, was man sich wie lange merkt, im Wesentlichen darauf zurückzuführen, wie man das Gehirn mehr oder weniger trainiert und aktiv hält. Ist es denn so, also mir geht das manchmal so, dass ich mich mit jemandem unterhalte und dann wird beispielsweise ein Name angesprochen, den ich vor 10 Jahren also völlig geläufig hatte, der Regierungspräsident von Köln beispielsweise. Ich hatte das mal mit Jürgen Grimm. Weißt du das noch, Jürgen? Den hast du mal eine Untersuchung gemacht wegen Notruf. Und irgendwie Jürgen meinte, der hieß mit irgendwas mit B. Ja, und der hat mich komplett auf die falsche Spur gebracht. Der hieß nämlich Antwerpes, also was mit A. Und sowas kann mein Hirn zermartern. Und ich habe also quasi die ganze Nacht schlecht geschlafen und geträumt, ja, weil ich über den Herrn Bandwerpes nachgedacht habe. Das heißt also im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt die Information immer da, wenn man also nicht mit zu viel Rotwein vielleicht sie zerstört. Das wäre aber wahrscheinlich auch wegen der Codes nicht möglich, weil sich sozusagen ein Geflecht bildet, in der sich das auf unterschiedlichen Ebenen merkt. Das ja, bleibt das also.
Ist, ja, jein. So, wenn das um das Fahrradfahren, Autofahren, solche Erinnerungen handelt, dann bleibt es wirklich so wie ein Eisblock, dass man mit zu Nagel so die Information da einätzt, das bleibt. Aber in diesem deklarativen Bereich gibt es einen amerikanischen Spruch, use it or lose it. Also deswegen habe ich diese Liste auch gezeigt, dass man neue Synapsen bildet oder neue Proteine. Wenn man die Information nicht irgendwie benutzt, dann sagen die Neuronen, naja, dann ist es vielleicht doch nicht so. Das ist wie so quasi Budgetplanung in Berlin oder auch in Bochum, wo ich bin. Dann sagt man, ach, dann können wir das Geld von, ja, wir bezahlen jetzt nicht mehr für die Philharmonie, weil das wird nicht so oft besucht. Genau ist das bei dem Gehirn auch. Wenn das Gehirn merkt, dass Information nicht aktiv immer wieder benutzt wird, dann werden peu à peu Sachen da abgebaut. Und irgendwann mal wird es viel schwieriger, diese Information abzurufen. Nein, nicht unbedingt. So wie gesagt, implizite Erinnerungen, ja. Explizite Erinnerungen behalten wir, indem wir entweder die mit einem sehr starken emotionalen Erlebnis gekoppelt haben, dann in der Regel bleiben die. Aber wenn man die einfach wie Schullernen, die gelernt hat oder nicht so aktiv gelernt haben, bleiben die nicht erhalten, wenn wir die nicht wieder benutzen. Und deswegen, ich könnte stundenlang darüber reden, werde ich nicht. In der Gerichtsmedizin ist es hochproblematisch, wenn ich sage, wo waren Sie am 26. Oktober 2009 um 15 Uhr? Entweder wissen Sie das nicht, weil das war Ihnen nicht wichtig genug, oder Sie haben ein spektakuläres Erlebnis gehabt, das Sie immer wieder beschrieben haben. Und wenn Sie ein Tagebuch an dem Tag geschrieben hätten, das weg, so in einem Schließfach weggestellt hatten und 5 Jahre später das anschauen würden, dann würden Sie feststellen, dass Ihre Schilderung, die Sie meinen, hundertprozentig akkurat ist, die Sie mir jetzt gegeben haben, überhaupt nicht mehr übereinstimmt mit dem, was Sie damals geschrieben haben. Weil jedes Mal, wenn wir solche Erinnerungen neu abrufen, ändern wir sie. Das fällt in dem Fall Fakten nicht zu, weil Berlin bleibt hoffentlich die Hauptstadt von Deutschland und das ist ein Faktum, dass wir behalten und wieder nutzen und wieder bestätigen. Aber persönliche Erinnerungen ändern wir die jedes Mal, wenn wir die abrufen. Und wenn wir die nicht abrufen, peu à peu vergessen wir sie.
Ja, aber was ich einfach meine, ist so Sachen, die man ganz lange nicht gemacht hat. Und insbesondere mit Kindern, wenn die dann aus der Schulzeit etwas berichten, dann stelle ich fest, dass im Laufe der Zeit das wieder abrufbar ist, wie bei so einem Computer. Und immer denke, im Grunde ist alles gespeichert und irgendwann ist es alles wieder abrufbar. Oder solche Situationen, wie Herr von Gottberg gerade berichtet hat, ein Name, den man lange nicht erwähnt hat, der einem irgendwann mal wichtig war, dann habe ich mir inzwischen angewöhnt zu sagen, ich denke jetzt nicht darüber nach. Und ungefähr eine Stunde später
oder so ist es wichtig, solange es wichtig genug war, dass man das behalten hat. Und das ist, wo der Hippocampus gewissermaßen wie eine Bibliothekarin fungiert. Man gibt quasi so die Aufgabe, finde mal bitte diese Information. Und wir gehen zum Essen und machen was ganz anderes. Und der Hippocampus arbeitet. Und dann irgendwann mal sagt er, haben Sie? Und dann plötzlich in Mitte im Essen sagen Sie, Herr Antwerpes. Ich meine, so funktioniert das auch. Aber nur, wenn das wichtig genug war, dass wir das wirklich behalten müssen.
Also ich könnte jetzt noch stundenlang Nachfragen haben. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Was mich interessieren würde, auch noch Kurzzeit-Langzeitgedächtnis. Also es gibt beispielsweise, ich gehe in ein Hotel, merke mir die Zimmernummer und merke mir die genau bis zu dem Zeitpunkt, als ich aus dem Hotel auschecke. Danach ist sie absolut weg, aber bis dahin ist sie sehr präsent. Alles sehr interessant, aber der Kaffee wartet. Ja? Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, um vielleicht im persönlichen Gespräch nochmal etwas in Erinnerung festzuschreiben. Vielen Dank.